Eine Nonne ist mit ihrem Auto unterwegs und wenn sie ab und zu aufs Klo muss, dann möchte sie nicht rausgehen, sondern hat so ihren Nachttopf dabei. Und irgendwann geht das Benzin aus und steigt aus, hat ja keinen Benzinkanister leider dabei, aber einen Nachttopf. Also geht sie mit dem Nachttopf zur nächsten Tankstelle und füllt ein bisschen rein, so bis zur Tankstelle wird es dann reichen. Sie geht zurück und macht die Benzinklappe auf und füllt so rein, kommt ein Autofahrer vorbei, bleibt stehen, kurbelt runter und sagt, ja, Ihren Glauben möchte ich haben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr, wir bitten dich, segne unser Reden und unser Hören, dass wir ergriffen werden von deinem Wort, dass du uns begegnest durch dein Wort. Amen. Ja, auf was können wir uns verlassen? Auf was wir uns verlassen können, ist das Thema der Predigt heute. Auf was ist in dieser Welt überhaupt noch Verlass, fragen sich manche Menschen. Auf was sollen wir denn bauen in dieser chaotischen Zeit? Auf was verlassen, wenn der Glaube angefochten wird, wenn wir Leid erleben, wenn wir eine schlimme Diagnose im Leben erfahren, die unsere Träume zu zerstören droht? Auf was sollen wir bauen inmitten dieser Pandemie? Auf was? Auf die Impfung, auf dieses oder jenes? Wenn Existenzen bedroht werden, auf was können wir uns verlassen? Diese Frage beschäftigte auch die Christen im Umfeld des Petrusbriefes, des zweiten Petrusbriefes. Die Zeiten waren nicht weniger chaotisch, besonders für Christen. Viele waren von Verfolgung bedroht und begannen den Mut zu verlieren. Und Petrus, so heißt es ein paar Verse vorher im Predigttext Kapitel 1, hatte kurz vor seinem Tod noch eine wichtige Botschaft dazu. Wir lesen in Vers 13, ich halte es für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, also euch zu erwecken und zu erinnern. Also diese Hütte heißt, solange ich hier noch bin mit euch, diese Hütte wird bald vergehen und dann werde ich in der ewigen Hütte sein, aber solange möchte ich euch erwecken und erinnern. Petrus will also seinen Lesern ins Gedächtnis rufen, auf was sie sich verlassen können. Viele haben den Glauben an die Wiederkunft Jesu aufgegeben. Unter anderem auch deswegen, weil christliche Irrlehrer unterwegs waren, sogenannte Gnostiker, die ihre Fabeln verbreitet haben. Für sie war der irdische Jesus unwichtig, Auferstehung irrelevant. Es spielte sich alles nur im Geiste ab und der Körper war sozusagen egal. Und als Folge davon gab es ganz viel auch moralische, korrupte Moral in der Zeit damals. Ich lese also den Predigttext von heute, 1. Petrus 1, 16 bis 21. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch seine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört, vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem Berg. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Gott segne sein Wort an uns. Ich möchte dieser Predigt drei Punkte geben, worauf wir uns verlassen können. Erstens das Zeugnis der Apostel, zweitens das prophetische Wort und drittens das Werk des Heiligen Geistes. Erstens also das Zeugnis der Apostel. Wenn Petrus von ausgeklügelten Fabeln redet, dann redet er eben oder nimmt Bezug auf die Irrlehrer, die Zweifel gesät haben von der Wirklichkeit Jesu. Und er sagt, wir waren dabei. Also sprech mal in seinen Worten, wir waren dabei. Jakobus, Johannes, die Zwölf, wir zusammen, wir waren dabei, wir haben ihn erlebt. Und besonders wir drei, Jakobus, Johannes und ich, wir waren auf dem Berg. Wir haben gesehen, wie diese Wolke kam auf uns. Wir haben die Stimme Gottes aus der Wolke gehört. Du, das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Und die Erscheinung war so herrlich und so umwerfend. Wir haben es gerade in der Lesung gehört. Der Petrus war von Sinnen, ja. coole Idee, wollen hier 3 Hütten bauen, alles klar. Also auf jeden Fall, er war hin und weg. Und diese Herrlichkeit haben sie erfahren. Das ist das Zeugnis des Apostels. Und weil wir das gesehen haben, sagt er, verlasst euch darauf. Der Herr wird wiederkommen. Ich habe ihn schon in seiner Herrlichkeit gesehen. So wird es sein. Er wird wiederkommen. Nun, ein Zeuge im Gericht ist wichtig, aber wir wissen, mehrere Zeugen sind ausschlaggebend. Und so haben wir viele Augenzeugenberichte in der Heiligen Schrift, im Neuen Testament. So bezeugt auch Johannes, was wir von Anfang an gehört haben, gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Das bezeugen wir euch. Und ihr Zeugnis endet ja nicht mit dem Tod Jesu, sondern mit der Auferstehung. Sie haben die Auferstehung erlebt oder bevor, ja, und dann haben sie die Himmelfahrt erlebt und dann haben sie sich zurückgezogen und waren immer noch unsicher und dann haben sie auch erlebt, wie der Heilige Geist auf sie kam und wie das, was Jesus ihnen versprochen hatte, sich erfüllt hat, nämlich mit Kraft aus der Höhe angetan zu sein. Jesus ist bei ihnen, nicht mehr körperlich, aber in ihnen und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und dieses Zeugnis der Apostel ist vertrauenswürdig. Es sind nicht nur Fabeln. Auch die erste Gemeinde nahm es ernst, so blieben sie beständig in der Lehre der Apostel. Sie vertrauten der Lehre der Apostel. Und wir tun gut daran, wenn in einer Zeit des Zweifels, der Unsicherheit, uns auf diese Zeugnisse zu verlassen, uns davon ermutigen zu lassen. Aber, und das möchte ich auch sagen, es ist auch wichtig, dass wir miteinander Zeugnisse teilen. Ich will euch gerade nach dieser Gebetszeit, es kam auch immer wieder, wenn Gebete erhört werden, wenn wir Geschichten haben, die wir mit Jesus erfahren, wenn wir Heilungen erleben, wenn wir Wiederherstellungen erleben, gute Sachen, dann dürfen wir sie teilen, hier nach vorne kommen und wie auch immer miteinander reden, weil wir dadurch ermutigt werden. Auch dadurch wird unser Glaube gestärkt und dass wir uns auf Gott verlassen, ist kein Mythos, sondern wir sagen, wow, er hat es erlebt und die hat es erlebt und wow, und sie hat es erlebt und er hat es erlebt. Also lasst euch ermutigen. Das Zweite, worauf wir uns verlassen können, sagt Petrus, ist das prophetische Wort. Petrus bleibt nicht bei der Erfahrung stehen. Und das ist gut für alle Verstandesmenschen, für alle Menschen, die den Sachen auf den Grund gehen wollen. Es geht nicht nur um das, was wir sehen und erlebt haben. Es geht auch um darum, was geschrieben steht, was wir lesen können. Und hier geht es zur Zeit der Abfassung des Briefes vor allem um die Propheten, alttestamentlichen. Natürlich gewannen so langsam auch die Briefe, die Evangelien an Autorität und für uns können wir mit Recht sagen, dass für uns auch das prophetische Wort besonders im Neuen Testament zu finden ist, aber eben auch im prophetischen Wort des Alten Testaments. Und Petrus will sagen, wenn ihr zweifelt an dieser Wirklichkeit Jesu, dass er wiederkommt, dann nehmt neben der Verklärung auch das prophetische Wort, was die Propheten gesagt haben. Erkennt doch, wie sich die Prophezeiungen des Alten Testaments in vielfacher Weise in Jesus Christus erfüllt haben. Gott selbst hat sich kundgetan. Er hat durch die Propheten vorausgesagt, dass der Messias kommt. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann bezieht sich Jesus auch ganz oft auf diese Schrift. Immer heißt es, damit sich erfüllte, was geschrieben steht. Nehmen wir seinen eigenen Lebensweg, Leidensweg, der so verbunden ist mit dem seines Volkes und mit der Prophezeiung aus Jesaja. Jesaja 53, eine Vorausschau, 500 Jahre bevor der Messias kam, seines Leidens, seines Sterbens, wie er aussah. Unglaublich, ja. In seinen Wunden sind wir geheilt. Er war der Allerverachtetste, Verschmähteste. Und darin sehen wir das. Und Petrus will sagen, schaut und forscht. Das Neue Testament enthält hunderte Bezüge zur jüdischen Schrift. Und darum ist es auch wichtig, dass wir als Christen eine hohe, hohe Wertschätzung dem Alten Testament gegenüber den alten Schriften haben und kultivieren. Das Neue ist ohne das Alte nicht zu verstehen. Und so vieles an beglückenden Erkenntnissen liegt darin, dass sich vieles eben erfüllt hat, was die Propheten vorausgesagt haben. Und das nochmal für Verstandesmenschen eine besondere Einladung zu forschen. Forsche in der Schrift und finde heraus, ob du darin nicht Wahrheit findest, auf die du dich verlassen kannst. Auf das Wort ist der Schrift ist Verlass, und das wirst du als Christ erleben, wenn du dich davon nährst, wenn du dich davon stärken lässt, wenn du das Wort meditierend liest. Gerade wenn der Glaube angefochten ist, dann fang an, Bibel zu lesen. Wenn du merkst, du bist nur noch von äußeren Dingen beschäftigt oder so, dann fang an, Bibel zu lesen. Ich fand es so großartig, meine Tochter, die so gerade auf dem Weg ist, sich damit zu beschäftigen, sage ich, mir reicht es jetzt. Ich habe die Nachrichten ausgeschalten, und sie hat eigentlich noch nie nach der Bibel gefragt, aber schreibt mir, Papa, hast du eine Bibel für mich? Und sie fängt an, so ein bisschen aus der, ich sage, ich möchte mich von was anderem ernähren. Und genau das ist, was wir als Christen tun sollen. Auf das Wort der Schrift ist Verlass. Das prophetische Wort ist wie eine brennende Kerze in einem dunklen Raum. Darum schreibt auch Petrus, achtet darauf. Ja. In dieser Finsternis. Warum Finsternis? Das erleben viele auch. Sie machen sich Sorgen, auch viele Christen, berechtigte oder unberechtigte Sorgen, werden runtergezogen durch Umstände, sind irgendwie kraftlos, die Orientierung fehlt. Und sie fragen, Gott, wo bist du? Gott, was tust du? Und ich kann euch nur so erinnern, wie Petrus eben auch. Nehmt euch Zeit für das Wort. Das Glaubensbekenntnis unserer Zeit ist, wir haben keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Das ist die größte Lebenslüge, die es gibt. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit auch, aber wir haben die Tendenz, die Zeit zu verschwenden oder zu verschleudern. Und es ist ja so, wenn wir abends nach Hause kommen oder wenn alles getan ist, ja, ich kenne das genauso, dann schalte ich die Glotze an und denke mir, ach, jetzt so ein Krimi, das ist schön. Und das ist auch gut. Also ich stehe da völlig dazu. Aber wir haben auch gemerkt, so, das ist so eine, das kann zur Gewohnheit werden. So nach dem Motto, oh, jetzt belohne ich mich. Das heißt, alles ist getan, Kinder sind im Bett, ja, ist alles Arbeit und so weiter. Und wir denken, wir haben keine Zeit, wir haben gar keine Kraft, irgendwas noch zu tun. Und das ist eine Lüge. Man kann genauso die Flimmerkiste ausschalten, man kann genauso sagen, so, jetzt haben wir Zeit. Wir haben noch eine Stunde Zeit oder eineinhalb, zwei, keine Ahnung, wann du ins Bett gehst. Man kann sich auch eine gute Bibellehre anhören. Man kann sich mit dem Wort beschäftigen. Nähre deinen Verstand und deinen Geist mit der Bibel oder mit guten Bibellehren. Und das wird dein Herz erfreuen. Ja, lass dich am Wort Gottes erfreuen. Johannes Busch sagte einmal, es gibt drei Arten des Bibellesens. Fand ich nett, das gebe ich euch an dieser Stelle weiter. Der kräftige Schluck aus der Feldflasche. Ja, das ist so zum Beispiel in der Früh die Losung lesen, ja, zwei Losungstexte und so weiter. Auf jeden Fall eine Ration. Besser als nichts, ja, kräftiger Schluck für den Tag. Oder das Satttrinken an der Quelle. Das ist das tiefere Meditieren eines Abschnitts, ja, zum Beispiel so eines Abschnitts wie heute, der Verklärungstext und so weiter. Und einfach die Fragen stellen, Jesus, was sagt Jesus, was sagt Gott, wie sind die Jünger, wie bin ich und so weiter. Sie vertiefen. Und dann das verschlingende Lesen ist sozusagen in einem Ruck durch die Bibel durchzulesen oder ganze Briefe mal zu hören. Oder so mache ich auch ganz gern. Okay, ich komme zum dritten Punkt, der unmittelbar mit dem auch zusammenhängt, auf was wir uns verlassen können, auf das Werk des Heiligen Geistes. Petrus macht hier ganz klar, dass es keine Möglichkeit gibt, die Schrift recht auszulegen, außer durch den Heiligen Geist. Warum? Weil der Heilige Geist ja die Menschen inspiriert hat, aufzuschreiben, was sie empfangen haben. Das bedeutet, der Heilige Geist überbringt die Wahrheit und der Heilige Geist hilft auch, befähigt sie zu erkennen. Und so ermutigt Petrus seine Leser und uns darauf zu besinnen. Wir können uns ganz auf den Heiligen Geist verlassen, wenn wir ihn empfangen haben, als wir gläubig wurden. Er lebt ja in uns, wenn wir zu ihm gehören, zu Christus. Und die Erfahrung dieser wunderbaren Verbindung zwischen Wort und Geist lässt uns gewiss werden. Es ist ein Wunder, aber der Heilige Geist gibt uns Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Im 1. Korinther schreibt Paulus, Kapitel 2, Vers 14, der natürliche Mensch, der vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, Dummheit. Und er kann es nicht erkennen. Denn es muss geistlich beurteilt werden. Also es ist so, Man muss wiedergeboren werden durch den Geist, um auch Gottes Gedanken zu erkennen. Und so sagt Paulus weiter, denn wir haben Christi Sinn. Durch den Geist Gottes haben wir den Sinn Christi und darauf sollen und können wir uns verlassen. Es ist nicht oder ist es nicht der Geist Gottes, der auch die Schrift lebendig werden lässt? Der macht, dass uns immer wieder die eine oder andere Erkenntnis klar wird. Und damit meine ich nicht nur im Lesen der Schrift. Ja, es gibt ja drei Arten von dem Wort Gottes. Das gepredigte Wort Gottes, offenbarte Wort Gottes, Jesus und auch das geschriebene Wort Gottes. Aber er pflanzt die Wahrheiten ins Herz und plötzlich merken wir, ja. Und das lässt uns demütig sein, auch vor dieser Schrift. Ich selbst habe im letzten Jahr immer wieder Dinge verstehen dürfen und bin dadurch durch gewiss geworden. Gewiss, dass mir der Heilige Geist bestimmte Wahrheiten in Gottes Wort aufgeschlossen hat. Und darauf kann ich mich verlassen. Als Renate die Krebsdiagnose bekommen hat und wir auf einer großen OP standen und so weiter, viele Dinge im letzten Jahr, Anfang des letzten Jahres. Wir lesen immer die Losungen in der Früh und da war eines Morgens war die Losung, dass Daniel aus der Löwengrube gezogen wurde und da heißt es, also, und es fand sich keine Verletzung in ihm. Und dieses Wort hat der Heilige Geist in unser Herz gegeben. Und es war einfach seitdem unser Bekenntnis. Wir danken dir Gott, wir nehmen das aus Glauben. Keine Verletzung wird in der Renate zu finden sein. Es wird alles gut. Und es ist einfach eine Gewissheit geworden, die uns Gott geschenkt hat. Als mein Vater dem Tode nahe war, vor 2 Jahren, da war ich ständig zwischen, also lag da sozusagen nach einem schlimmen Herzinfarkt und die Ärzte haben ihn aufgegeben und gesagt, kann man nichts mehr machen eigentlich. Und ich fuhr in meinem Auto zu ihm hin und dann war ich zwischen Trauer und Abschied und Hoffnung, Gebet. Und ich habe ihm gesagt, Herr, nimm ihn noch nicht, schenk ihm nochmal das Leben zurück. Und irgendwann empfing ich das durch den Heiligen Geist. Er wird leben. Und es war so eine Gewissheit und diese Gewissheit hat mich sicher gemacht. Und ich von nun an nur noch gedankt. Dann kam noch ein Traum, den meine Mama hatte, auch, dass sie mit ihm durch die Felder gelaufen ist. Und wir wussten, es wird gut. Und es ist gut geworden. Und mir ist völlig klar, dass solche Dinge, gerade wenn es um Heilung geht, es gibt doch welche, die sterben. Ja, natürlich, wir werden alle sterben und wir werden auch krank werden. Und es ist ein Paradox. Aber der Heilige Geist möchte den Glauben in unser Herzen pflanzen, zum Beispiel auch an Heilung, zum Beispiel auch, dass Menschen zum Glauben kommen, weil er es will, dass wir daran nicht zweifeln, dass wir es nehmen. Und das kann nur der Heilige Geist und das ist, was er uns ins Herz gibt. Und der Heilige Geist und das Wort gehen Hand in Hand, auch in unserem Leben, in unserem Zeugnis als Christen. Wenn wir beiden im Raum gehen, dann wächst auch unsere Gewissheit im Alltagszeugnis. Als ich wegen meines Meniskus OP oder bevor die dann kam, musste ich in die Röhre geschoben werden und dann lag ich da in dieser Röhre und habe so gebetet und gesagt, ach Herr, gib mir doch irgendwas für diese Krankenschwester da oder diese Ersthelferin. Weil ich einfach sage, hey, ich möchte ein Zeuge sein im Alltag, nicht Pfarrer, sondern Zeuge. So, und dann kam mir so der Gedanke, Wunsch. Und wer bittet, dem wird gegeben. Oder bittet, wird gegeben. Das ist mein Konfirmationsspruch übrigens. Da habe ich gesagt, okay, was soll ich jetzt damit machen? Und egal, aber der Glaubensschritt ist wesentlich. Also habe ich gesagt, okay, ich mache es jetzt einfach. Wenn die mich zurückbringt in den Raum und es ist noch Zeit irgendwie, die schaut mich an, dann sage ich es ihr. Also gut, brachte mich zurück, stand in der Tür. Habe ich gesagt, darf ich noch was fragen? Haben Sie irgendeinen tiefen Wunsch, ein tiefes Verlangen gerade? Müssen wir nicht sagen, was? Nickt sie mich so, ja, habe ich. Ich sage, ich möchte Ihnen einfach sagen, Gott hat Sie lieb und Jesus sagt, bittet und ihr werdet empfangen, sucht, ihr werdet finden, klopft an, es wird euch aufgetan. Und sie, danke, keine Ahnung, es gab kein Gespräch danach, aber egal, das Wort Gottes ist ein Same, der gepflanzt wird und der Heilige Geist macht uns gewiss zusammen mit diesem Wort Gottes. Ich komme zum Schluss. Petrus wollte seine Zeitgenossen erwecken, mit neuer Gewissheit oder zu neuer Gewissheit im Glauben, besonders auch an die Wiederkunft Christi, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren. Auch wir brauchen diese Erweckung in unserem Herzen. Darum denken wir an die drei Geschenke, auf die wir uns verlassen können. Ich wiederhole sie nochmal, das Zeugnis der Apostel, das prophetische Wort das Werk des Heiligen Geistes. Wo finden diese Geschenke Platz in unserem Leben, dass unsere Gewissheit stärker wird? Ich möchte enden mit einem Zitat, das ich diese Woche fand, aber das interessanterweise ich vor einem halben Jahr diese Erkenntnis auch für mich gewonnen habe. Es stammt von einem langjährigen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche Deutschlands, Dietz Felbinger, und es lautet so: Es ist ein großer Unterschied, ob man den Tag als ein Planender oder als ein auf Gott Hörender beginnt. Es ist ein großer Unterschied, ob man den Tag als ein Selbstplanender oder als ein auf Gott Hörender beginnt. Wie ganz anders muss der Tag aussehen, wenn Gott selbst mit seinem Wort mich alle Tage weckt und mir den Tag zum Geschenk gibt. Es sollte niemand auf diese Minuten am Morgen verzichten, wo man unter einem biblischen Wort den Tag bedenkt. Und ich ergänze, wo man hinzufügt: Komm, Heiliger Geist, und führe mich, mach mich heute bereit für die Menschen, die dich besonders brauchen. Amen. Ich fordere dich heraus, einen nächsten Schritt vorzunehmen und die Predigt nicht verpuffen zu lassen. Ich möchte auch sagen, das PDF gibt es auf der Website unter der Predigt. Also, ist es für dich dran, mal zu forschen, diese prophetischen Stellen herauszusuchen, die sich in Jesus erfüllt haben, es einfach mal nachzulesen, weil du sagst, ich möchte da mehr Gewissheit. Oder ist es dran, das Wort Gottes wirklich jetzt in dein Leben einzubauen? Mal Schluss zu machen mit allen Ausreden, mit aller Bequemlichkeit, mit allem, ach, ich brauche aber dies und jenes, und zu sagen, Gottes Wort brauche ich. Mit diesen drei Arten des Bibellesens zum Beispiel. Oder den Heiligen Geist einzuladen, wenn du die Bibel liest oder betest und die Arbeit gehst. Und selbst zu einer Gewissheit zu werden. Ich glaube, das ist, was Gott möchte. Menschen brauchen Gewissheit überall. Fragen sich, auf was sie sich verlassen können. Aber dann treffen sie dich mitten im Alltag, begegnen dir und sie sehen, das ist ein Mensch, der hat Gewissheit. Das ist ein Mensch, der weiß, worauf er baut. Und solche Menschen sucht Gott. Und aus solche Menschen möchte Gott aus uns machen. Amen. Für dein Wort und für deine Erweckung durch dein Wort. Und wir beten jetzt, Herr, dass es das ausrichtet, wozu es gesandt ist. Es ist ein Samen, der in unsere Herzen geht. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du diesen Samen bewässerst und blühen und aufgehen lässt. Und dass wir zu solchen Menschen werden. Und Vater, ich bete für alle, die diesen Schritt zum Glauben noch nicht getan haben. Herr, die sich noch nicht bewusst entschieden haben, um Vergebung ihrer Sünden zu bitten, das neue Leben anzunehmen, Jesus, dich Herr in ihrem Leben werden zu lassen, dass sie das heute tun. Denn heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag, an dem du rufst. In Jesu Namen. Amen.